das ist etwas, was wir immer wieder hören und was wir auch immer wieder hören müssen, weil mit dem Handeln, das ist die Herausforderung, zumindest in meinem Leben. Und so gab es auch immer wieder Streit und in den Gemeinden, und es mussten noch viele mehr Texte geschrieben werden in der Bibel. Es blieb nicht nur bei diesem einen, ihr wisst jetzt alles, sondern es sind noch ganz viele Texte in der Bibel geschrieben worden. Und einen habe ich heute rausgesucht für heute Morgen, das ist Philipper 2. Ein ganz, ganz toller Text. Es ist Streit in der Gemeinde in Philippi und Paulus hat diese Gemeinde gegründet, aber er ist nicht mehr vor Ort und er schreibt einen Brief in diesen Streit hinein und erwähnt nochmal Prinzipien, die wichtig sind. Ich lese aus Philipper 2, 1 bis 2. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten. Durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun dann, macht meine Freude vollkommen und enthaltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Paulus beginnt hier erstmal mit einem großen Lob. Man ist sich aber auch nicht ganz sicher, ob er einfach erwähnt, was Jesus schon in dieser Gemeinde tut. Man kann diesen ersten Vers unterschiedlich auslegen. Aber es gibt schon ganz viel, was passiert in dieser Gemeinde. Da werden die Menschen im Namen von Jesus ermutigt. Es geht gegenseitige Liebe, um sich zu trösten. Aber es fehlt noch etwas. Macht meine Freude vollkommen. Etwas fehlt noch. Die NGÜ, die ich gewählt habe, die übersetzt hier, haltet entschlossen zusammen. Das finde ich eine ganz, ganz tolle Übersetzung. Wörtlich steht hier, seid eines Sinnes, habt dieselbe Gesinnung. Das hört sich für unsere Ohren heute so ein bisschen so an, als müssten wir alle derselben Meinung sein. Das sind wir ja nicht. Das sind wir auch nicht in einer Familie oder in einer guten Freundschaft oder Ehe. Wir haben unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Blickwinkel. Hier ist aber etwas anderes gemeint und es wird etwas später deutlicher im Philipperbrief. Da spricht Paulus nämlich diesen Streit nochmal deutlich an. Es ist ein Streit zwischen zwei Frauen und er fordert sie direkt auf, eines Sinnes zu sein im Herrn. Philipper 4, Vers 2. Ihr sollt dieselbe Gesinnung haben im Herrn. Also letztlich geht es darum, dass wir die Gesinnung haben, die Jesus hat, das Herz haben, das Gott hat. Und deswegen finde ich diese Übersetzung, haltet entschlossen zusammen, richtig schön, weil sie so zum Ausdruck bringt, wir gehen auf das gleiche Ziel zu, wir gehören zusammen. Weiter schreibt Paulus hier, lasst euch nicht gegeneinander aufbringen, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Und das ist was sehr Aktives. Seid entschlossen, richtet euch aus, lasst euch nicht auseinanderbringen. Das ist sehr aktiv. Ich tue etwas und das, ich setze alles dran. Und es ist ja so, dass das, was automatisch kommt, ist das, was Linda auch in der Einleitung schon so schön gesagt hat, der Neid, die Missgunst, das Gefühl, es wird mir nicht gedankt oder ich werde übersehen. Das ist eigentlich das, was automatisch kommt. Zumindest immer dann, wenn wir Menschen näher kennen und wenn wir zusammenwachsen als eine Gemeinschaft. Das, was Gott sich von uns wünscht, wie wir miteinander umgehen sollen, das ist das, was nicht automatisch kommt, wo wir entschlossen sein müssen. Da müssen wir uns darauf ausrichten. Das ist Arbeit. Das kennen wir aus jeder Beziehung, die uns wichtig ist. Dass es so eine Momente gibt der Entscheidung für diese Beziehung, für diese Freundschaft. Momente der Entscheidung, aufeinander zuzugehen, Dinge nochmal anzusprechen und es eben nicht einfach laufen zu lassen. Und Paulus wünscht sich hier, dass die Gemeinde so lebt und so handelt, entschlossen als Gemeinschaft. Und er schreibt hier, wir sind auf das gleiche Ziel ausgerichtet, das gemeinsame Ziel. Nämlich wir wollen Gott anbeten gemeinsam und ein Licht sein für diese Welt gemeinsam. Wir marschieren alle in die gleiche Richtung. Und das finde ich was Wunderschönes, wie man das immer wieder erleben darf. Ich habe das Vorrecht, in einem Job zu arbeiten, wo ich mit ganz vielen Christen zu tun habe, die ich überhaupt nicht kenne. Und es immer wieder Telefonate gibt und so direkt so eine tiefe Verbundenheit zu spüren, einfach weil wir alle Jesus nachfolgen. Das ist was richtig, richtig Schönes, ein großes Geschenk. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir durften als Familie in Ägypten sein im April und wir haben die Cave Church in Kairo besichtigt. Und da kam ein Bus voller philippinischer Touristen zu dieser Cave Church mit Gitarre und Bibel. Und die haben da einfach mal angefangen, so einen ganz charismatischen, pfingstlerischen Lobpreis zu starten. Egal, wer da sonst noch war. Und wir kamen mit dem einen Leiter da ins Gespräch und sofort war so eine Verbundenheit. Und die haben Selfies mit uns gemacht. Ah, hier sind Christen aus Deutschland und die haben wir hier in Ägypten getroffen. Und wir kannten uns überhaupt nicht, aber direkt war so diese Verbundenheit da, weil wir zusammengehören. Wir haben das gleiche Ziel. Und das ist was Wunderschönes und das ist was einzigartig, finde ich es auch auf dieser Welt, dass wir hier Familie haben, dass wir zusammengehören. Und das ist etwas, was nicht normal ist, was eben überirdisch ist, göttlich, was Gott geschaffen hat. Aber diese Einheit ist auch immer wieder in Gefahr und das merke ich auch in meinem Leben schmerzlich. Es gibt immer wieder Streit, Dinge, die mich verletzen. Und so geht dieser Text weiter mit sehr ernsten Worten von Paulus, Vers 3 bis 4. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Das ist sehr radikal. Gar nicht. Keinen. Und das ist was ich auch finde. Ich finde Rechthaberei und Überheblichkeit auch nicht schön. Und es ist, ja, das ist etwas, was Gemeinschaft zerstört. Aber was Paulus dann sagt, das finde ich ganz schön hart zu schlucken. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Höher. Also auf gleichwertig könnte ich mich irgendwie innerlich auch noch einlassen. Aber höher, das kann ich nicht. Und oft will ich das auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Die Elberfelder schreibt dazu, den anderen höher achten als sich selbst sogar. Nicht nur höher zu denken, sondern höher zu achten. Das ist nochmal stärker. Und was das genau heißt und wie das praktisch aussehen kann, das erschließt sich mir auch gar nicht so richtig. Das bleibt irgendwie sehr abstrakt, weil ich merke, wie sehr ich in mir gefangen bin und einfach viel mehr über mich nachdenke als über andere. Also vor allem in einem Streit, also was mich verletzt hat. Ich denke nicht darüber nach, was den anderen vielleicht verletzt haben könnte. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich nicht richtig zuhöre in einem Gespräch, sondern dabei bin, was ich jetzt sagen will. Kennt ihr das? Oder ich fange an, über andere schlecht zu sprechen, weil die mir gerade echt querlaufen, weil ich auch will, dass andere schlecht über die denken. Das sind die Dinge, die auf jeden Fall nicht dazu dienen, dass ich den anderen höher achte als mich selbst. Aber das ist das, was automatisch aus mir rauskommt ganz oft. Oder in einer Diskussion, in einem Streit, wo es am Schluss dann nur noch darum geht, dass man Recht hat und man weiß gar nicht mehr, worüber man angefangen hat zu streiten. Das passiert mir in unserer Ehe öfter mal. Und dann überlegen wir, warum haben wir eigentlich angefangen zu diskutieren. Das wissen wir jetzt alle gar nicht mehr so genau. Und dann lassen wir es vielleicht auch einfach. Weil es am Schluss nur noch darum geht, wer hat recht. Wir sind zwei sehr willensstarke Persönlichkeiten, von daher. Aber es ist wie so eine Zielvorgabe. Das ist, gibt die Richtung vor, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das ist ein Ziel, was ich wahrscheinlich nie erreichen werde. Aber das, was Paulus dann als nächstes schreibt, das ist sehr realistisch. Das ist etwas, dem ich nacheifern kann, das ich auch jetzt schon leben kann. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene. Auch. Das eigene habe ich sowieso im Blick. Das ist sehr realistisch. Aber auch auf das Wohl der anderen bedacht zu sein, daran zu denken. Was könnte das konkret heißen? Ich wünsche mir, dass ein Missverständnis oder ein Streit für mich und für den anderen so gelöst wird, dass es für uns beide gut ist. Ich wünsche mir, dass der andere nicht dadurch irgendwie Schaden nimmt, dadurch, dass wir streiten. Und ich wünsche ihm auch kein Unglück. Ich wünsche mir auch nicht, dass er für sein Verhalten mal büßen muss. Und ich rechne damit, dass meine Sichtweise eben nur ein Teil der Wahrheit ist. In den Sprüchen steht, jeder hat zuerst in seiner Sache recht, doch kommt der andere zu Wort, so findet sich's. Das Wohl des anderen auch im Blick haben. Dieses Auch hat mich irgendwie sehr getröstet und kommt meiner Realität sehr nahe. Und das will ich versuchen. Es gab eine Situation in meinem Leben, da wurde ich immer unzufriedener und kritischer. Und ich habe das gemerkt. Ich habe immer mehr auf Schwachstellen geschaut, auf Dinge, die ich nicht gut finde. Und da verselbstständigen sich dann Gedanken. Ich habe immer schlechter über Personen gedacht. Und manchmal floss es leider auch aus meinem Herzen heraus. Und ich habe angefangen, schlecht zu reden. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mehr in Ordnung. Verena, deine Haltung stimmt nicht. Und durch eine Predigt wurde ich mal von Jesus dann herausgefordert, fang an zu beten für diese Person. Da habe ich gemerkt, stimmt, ich habe gar nicht für diese Situation gebetet. Also eben diese Entschlossenheit hat mir gefehlt, dass da was sich ändert. Dieser Wunsch, dass sich da mal was ändert. Und ich habe angefangen zu beten und Gott das immer wieder hinzulegen. Und irgendwann entlang des Weges, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert ist, hat Gott mir ganz tief offenbart, dass ich neidisch bin. Deswegen fand ich das auch so toll, was du in der Einleitung gesagt hast, dass ich neidisch bin und dass ich deswegen so kritisch bin. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Manchmal sind wir ja auch so blind für Schwachstellen, für das, was eigentlich unser Anteil auch an einer Situation ist. Und Neid ist absolut hässlich und Neid ist Sünde. Und ich durfte das dann bekennen vor Gott und für Jesus und durfte Befreiung erleben. Und diese negativen Gefühle waren einfach weg. Gott hat sie einfach weggenommen. Er hat mich befreit davon. Ich hatte sie inzwischen schon als echt eine Last auch erlebt. Und Gott hat mich davon befreit. Und das ist eine riesengroße Freiheit, die wir erleben dürfen, wenn Gott diese negativen Gefühle übereinander, über das, wie wir uns Gemeinschaft eigentlich wünschen und wie wir unzufrieden sind, wie Gott die wegnimmt. Ich muss mich nicht mehr vergleichen oder beweisen. Ich muss auch ich nicht mehr ständig über mich nachdenken, wie etwas für mich ist. Ich darf über mich selber lachen. Ich darf mich selbst nicht zu ernst nehmen. Und wenn ich einen Fehler mache, bin ich auch nicht so überrascht, sondern rechne damit, dass auch ich mal einen Fehler mache. Ich kann Kritik annehmen als etwas, wo ich wachsen darf und nicht niederschmetternd. Das sind alles so Dinge, die ich mir eigentlich wünsche, als so eine Freiheit im Miteinander umgehen. Ich möchte hier so eine Randnotiz machen. Wenn wir den anderen höher achten als uns selbst, wie die Elberfelder das übersetzt, dann haben wir manchmal schon so Alarmglocken im Kopf. Das kann doch nicht sein, dass ich dem anderen alles recht mache. Oder dass es jetzt immer so läuft, wie der andere das will. Jesus hatte ein absolutes Ziel in seinem Leben. Er hat zur Ehre Gottes gelebt und er hatte einen Plan. Und er ist auch mal heimlich aus dem Dorf weggegangen, obwohl da ganz viele Leute auf ihn gewartet haben, hat gesagt, nee, das ist jetzt nicht dran. Die haben zwar die Erwartung an mich, aber ich habe ein Ziel, ich habe einen Auftrag von Gott, wir gehen weiter. Er hat mal einen reichen Mann herausgefordert, sein ganzes Geld wegzugeben und auch dieser Mensch ist dann gegangen. Er hat scheinheilige Menschen konfrontiert. Es geht in unserer Gemeinschaft nicht darum, es anderen alles recht zu machen. Es geht darum, dass wir gemeinsam ein Ziel folgen, Gott zu verherrlichen und ein Licht für diese Welt zu sein. Es geht nicht darum, dass ich von allen Menschen gemocht werde oder allen Menschen gefalle, sondern dass die anderen näher zu Gott kommen. Also es geht nicht um mich. Und es geht darum, dass wir gemeinsam näher zu Gott kommen. So will ich das mal zusammenfassen. Vers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jesus hat das so gemacht, er hat das vorgelebt, nicht nur in der Fußwaschung, sondern mit seinem ganzen Leben. Und jetzt kommt ein unglaublich großartiger Abschnitt dieses Textes, einfach ein Lobpreis über Jesus, was er getan hat mit seinem Leben, als er hier auf diese Erde kam, Vers 6 bis 8. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, auf einer Stufe mit Gott. Jesus ist Gott. Er ist es schon immer gewesen und er ist es auch immer noch. Er wurde angebetet, verehrt von ganz, ganz vielen Engeln. Er war überall gleichzeitig, er wusste alles, er hatte alle Macht. Und das hat er freiwillig aufgegeben, darauf hat er verzichtet. Er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Elberfelder übersetzt hier, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Nichts, das ist ganz schön wenig. Wir wollen etwas sein, ne? Wir wollen jemand sein, aber nichts, das ist ganz schön wenig. So Nobody ist ja ein Schimpfwort bei uns, du Nobody, du Niemand. Aber Jesus hat sich zu nichts gemacht. Und ein bisschen stutzig macht mich das schon, weil dieses Nichts ist ja ein Mensch. Also, ich dachte, wir sind doch zu Gottes Ebenbild geschaffen, wie jetzt nichts. Also, Jesus wurde nichts, weil er Mensch wurde, bin ich jetzt nichts. Ja, Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, aber durch Sünde sind wir dermaßen entstellt, dass wir keine Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir nicht an seine Herrlichkeit heranreichen. Die Bibel sagt es an einer anderen Stelle sogar noch krasser. Wir sind nicht nur nichts, sondern wir sind auch Feinde des Evangeliums gewesen. Und das ist eigentlich das Unglaubliche an dieser Stelle, dass Jesus sich an diesem Punkt und Gott an diesem Punkt entschieden haben, dass Jesus auf diese Erde kommt, obwohl wir nichts sind und obwohl wir Feinde waren. Und das ist eben diese großartige Liebe, für die wir einfach von ganzem Herzen dankbar sind, weil Jesus sich an diesem Punkt entschieden haben, zu uns herunterzukommen. Jesus beugt sich zu uns herunter, weil wir nicht an Gott heranreichen können. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und das ist für stolze Menschen manchmal schwer zu akzeptieren. Und so es ist damals wie heute so, dass Jesus die Menschen nachfolgen, die wissen, dass sie Hilfe brauchen und dass sie Rettung brauchen. Jesus sagt mal, die Kranken brauchen einen Arzt, nicht die Gesunden. Also für die Nobodies ist Jesus ein Nobody geworden. Er war einer von uns. Hier steht auch, dass es im Gehorsam gegenüber Gott geschehen ist. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Kurz vor seinem Tod hatte Jesus noch so einen Kampf. Er wollte das nicht. Er wollte nicht ans Kreuz und da sterben, einsam und allein mit großen Schmerzen. Er war ja ein Mensch, der das genauso empfunden hat, wie wir das empfinden würden. Und er sagt, als er sich da so im Gebet durchringt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und darauf spielt diese Stelle hier an. Das war Gehorsam. Das hat sich in dem Moment sicher nicht gut angefühlt. Aber er hat das gemacht, weil es Gottes Wille war. Wir sagen auch manchmal, ich mache jetzt so einen Gehorsamsschritt. Kennt ihr den Ausdruck? Wenn wir einfach irgendwas eigentlich nicht wollen, aber wissen, das wünscht sich Gott jetzt von uns und ich tue es jetzt einfach. Ja, und bete, dass Gott noch meine Gefühle da so hinterherbringt. Ja. Und das erleben wir auch oft in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es fühlt sich jetzt erstmal nicht gut an, vielleicht da noch mal einen Schritt drauf zuzugehen. Ich habe auch Angst, was vielleicht dann da so hochkocht, Ja, ich kann das dann vielleicht nicht kontrollieren. Aber wir dürfen auch wissen, dass wenn wir daran entschlossen daran arbeiten, zusammenzuhalten, dass wir Gott damit dienen und ihm gehorsam sind. Und dass wenn ich anderen diene, dann diene ich immer Christus. Das macht Jesus auch sehr deutlich in seinem Wort. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, Vers 9 bis 11. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Deshalb, weil Jesus so gehandelt hat, hat Gott ihn erhöht. Das, was eigentlich ein Tiefschlag war, das Kreuz wurde zum größten Siegeszug der Geschichte. Jesu Name steht über allen anderen Namen. Und in dem Namen werden sich einmal alle Knie beugen. Auch die Knie derer, die ihn ausgelacht haben. Auch die Knie derer, die ihn abgelehnt haben damals. Er trägt den Namen, der über allen Namen steht. Weil Jesus sich erniedrigt hat, hat ihn Gott groß gemacht. Jesus hat nicht um seine Würde gekämpft, weil Gott ihm die Würde gegeben hat. Und das spricht Gott uns auch uns zu, dass er uns, wenn wir nicht um unsere Würde kämpfen, dass er uns Würde zuspricht. Ich möchte aus dem 1. Petrus 5, Vers 5 lesen und ich fand es total schön, dass das auch der Wochenspruch ist für heute. Das hat mich sehr ermutigt, im Anschluss nämlich an die Passage, die ich jetzt lese. Geht zuvorkommend miteinander um, kleidet euch in Bescheidenheit. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch auch erhöhen, wenn die Zeit dafür reif gekommen ist. Und dann kommt dieses all eure Sorge, werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also auch hier ist es wieder eingebunden in den Umgang miteinander, genauso wie in der Philipperstelle, hier in Petrus. Es geht darum, dass wir bescheiden sind, dass wir zuvorkommend miteinander umgehen und damit demütigen wir uns letztlich unter Gott. Und er wird dafür sorgen, dass wir erhoben werden, dass wir erhöht werden. Er wird uns Würde geben und einen Lohn dafür. Aber das wird nicht erst in Zukunft passieren, sondern das ist auch die Basis, auf der wir jetzt schon stehen. Die Basis, dass Jesus uns jetzt schon Würde verliehen hat. Dass er ein Nichts geworden ist, ist ja nicht die ganze Geschichte, sondern indem ich anerkenne, dass ich Gott brauche, indem ich anerkenne, dass ich einfach Schuld auch auf mich geladen habe in meinem Leben und dass ich an Gott nicht heranreiche, indem demütige ich mich unter Gott, sagt die Bibel. Und dann wendet er sich mir zu. Dafür ist Jesus gekommen, als Rettung für uns. Und dann bleibe ich kein Nichts mehr, kein Feind des Evangeliums, sondern ich bin Kind Gottes. Ich bin Miterbe Christi. Das ist mal ein Satz, Miterbe Christi. Das heißt, wir erben das, was Jesus erbt, so in so einer Erbengemeinschaft. Und das ist die Würde, die Jesus uns jetzt schon verliehen hat als seine Nachfolger, als seine Kinder, die uns keiner nehmen kann. Das ist nicht die Würde, die erst noch kommt, wenn wir uns einander zuwenden und liebevoll miteinander umgehen, sondern es ist die Würde, die wir jetzt schon haben. Und diese Würde macht uns auch frei. Das ist die Voraussetzung dafür, so aufeinander zuzugehen überhaupt. Dann muss ich nämlich nicht mehr schauen, dass ich alles bekomme und dass ich Recht bekomme. Dann muss ich nicht mehr schauen, dass meine Bedürfnisse gestillt sind, weil Jesus mir Würde gibt und weil ich sein Kind bin. Das ist eigentlich eine ganz, ganz große Freiheit. Das heißt eigentlich, es ist eine ganz große Freiheit. Und das macht mich dann wirklich frei, den anderen zu sehen in der Gemeinschaft. Das macht mich frei, mich zu freuen, wenn dem anderen etwas gelingt. Mich zu freuen, dass er so einen großartigen Beitrag im Reich Gottes leistet. Das macht mich frei, in Konflikten nicht zu verzweifeln, sondern zu glauben, dass Gott einen Weg der Versöhnung schenken wird. Weil wir beide Kinder Gottes sind, wird es einen Weg geben. Und wenn es im Himmel ist, aber lasst uns den hier erst suchen. Es macht mich frei, dass ich mich nicht beweisen muss, weil ich schon wer bin. Und es hilft mir auch, nicht immer das Gefühl zu haben, übersehen zu werden, weil Jesus sieht mich. Ich bin Jesus Kind und ich werde von ihm geliebt. Ich werde auch von ihm verstanden. Er sieht mich, obwohl er der Schöpfer der ganzen Welt ist, der allmächtige Gott. Nicht nur das, Gott ist einfach unglaublich größer. Wir können ihn überhaupt nicht fassen mit unserem Verstand. Und das ist auch das, was dieser Text so zum Ausdruck bringt. Ja? Jesus ist der Name, der über allen Namen ist. Die ganze Welt wird sich vor ihm beugen. Alles, was im Himmel ist, auf der Erde und unter der Erde. Ich weiß nicht, was unter der Erde ist. Ja? Es gibt so viel mehr, als wir erfassen können. Und alles das wird sich vor Jesus beugen einmal. Und wir dürfen Teil dessen sein. Das ist die Würde, die wir jetzt schon haben. Wir dürfen Teil von diesem großartigen Reich sein. Und seine Berufung auf dieser Welt ist Gemeinde. Dass wir das leben und dass wir da ein Zeugnis auch sind für diese Welt, weil das eben übernatürlich ist. Das ist nichts, was natürlich aus uns herauskommt, was wir produzieren könnten. Sondern es ist etwas, was nur Gott uns schenken kann auch. Dadurch, dass wir uns das auf das stellen, dass wir seine Würde haben. Genau, er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und das ist das Unglaubliche. Ich würde noch gerne beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du diesen Weg auf dich genommen hast und einer von uns geworden bist. Das ist unglaublich. Und ich danke dir von Herzen, dass du uns dadurch Würde zusprichst, dass du uns herausgehoben hast, dass wir nicht mehr ein Niemand sind, ein Nobody, sondern dass wir deine Kinder sein dürfen, deine Diener, Miterben deines Reiches. Und danke, dass darin ganz viel Freiheit ist, Freiheit von mir wegschauen zu dürfen, Freiheit, einfach auf den anderen wirklich zugehen zu können. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du mir, dass du uns hilfst, diese Freiheit nicht loszulassen und uns immer wieder darauf zu besinnen, wer wir in dir sind und auf dich zu schauen. Und gerade dann, wenn Streit kommt oder Unstimmigkeiten, bitte ich dich, Herr Jesus, dass wir entschlossen daran festhalten, dass wir deine Gesinnung haben und dass es uns das wichtig ist, dass nichts uns trennt und dass wir gemeinsam auf das gleiche Ziel zuleben dürfen. Und ich danke dir für diese Gemeinschaft, in der wir wachsen dürfen, in der wir uns reiben können, um so auch unsere blinden Flecken zu sehen. Und ich danke dir, Herr Jesus, für Gemeinschaft, die ermutigt und stärkt, dann, wenn mein Glaube manchmal am Boden liegt. Danke, Herr, dass das dein Plan ist in dieser Welt. Und danke, Herr Jesus, dass du uns als würdig erachtet hast, mit in diesem Plan einfach zu leben und zu dienen. Amen.